Der Matthäus hat uns gestern waren wir draußen auf der Straße, um mit Leuten, mit Gott zu reden. Und vorher, der Matthäus hat uns ein Shofar gezeigt. Er hat so ein, wie die Israeliten damals hatten, so ein Horn. Und der Jochen hat ein bisschen geübt gestern, deswegen machen wir zum Einstieg ja so eine kleine Demonstration, damit wir auch so ein bisschen ein Gefühl haben, was da abgegangen ist. Ich möchte gerne einsteigen und nochmal von Kapitel 19 in 2. Mose ab Vers 16 lesen. Und lasst euch überraschen, da bringen wir so ein bisschen ein Gefühl. Es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte. Ja, ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Also ihr kriegt die Idee, ihr habt eine Idee davon, wie ähnlich sich das angehört hat. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Warum, denkt ihr, hat Gott so ein Drama veranstaltet? Denkt ihr, er wollte die Aufmerksamkeit des Volkes bekommen? Ich denke, er will auch unsere Aufmerksamkeit haben. Das war wie so ein Ruf des Volkes zum Appell. Also, alle werden zum Appell gerufen und dann gibt's was Wichtiges zu sagen. Dann gibt's den Befehl, den Auftrag. Und ich denke, Gott hatte die Aufmerksamkeit des Volkes, als die Erde bebte und dieser Hörnerschall da war und Gott sprach und er soll auch unsere Aufmerksamkeit haben. Das, was Gott hier zu sagen hat, das ist wichtig. Gott gibt Israel sein Gesetz. Der Name Israel bedeutet ja so viel wie Streiter Gottes oder Kämpfer Gottes, Soldat Gottes, könnten wir vielleicht sagen. Also jemand, der regiert ist von Gott, dem König des Universums. Eine Theokratie sehen wir in Israel. Ein Volk regiert von Gott. Und zuerst wird Gott hier in 2. Mose 20 die 10 Gebote geben. Wir könnten sagen, das ist so die Verfassung dieses Universums. Das moralische Gesetz dieses Universums. Was ist richtig? Was ist falsch? Das moralische Gesetz. Und dann, wenn wir weiterlesen im 2. Mose, wird Gott ihnen auch das rituelle Gesetz geben. Also da geht es um Opfer und das Heiligtum wird ganz genau beschrieben, wie es gebaut werden soll, um Priester, um Gottesdienst. Und dann, wenn wir weiterlesen in der Bibel, gibt Gott ihnen noch ganz viele andere Gesetze. Das Zivilrecht, das Strafrecht der Nation Israels. Die Frage für uns ist natürlich, was ist unsere Beziehung zu dem Gesetz Gottes? Für uns, die wir unter dem neuen Bund sind. Was denkt ihr? Gilt das moralische Gesetz Gottes noch für uns, die 10 Gebote? Ja, natürlich, das ist universell, das gilt für alle Menschen zu jeder Zeit. Dieses moralische Gesetz Gottes entspringt dem Charakter Gottes. Er ist der Maßstab für das, was richtig ist und falsch ist, für das, was gut ist, für das, was schlecht ist. Das gilt auch für uns heute noch. Gott ist noch immer der einzige Gott. Deswegen ist Götzendienst noch immer falsch. Gott ist die Wahrheit in Person. Deswegen ist es falsch zu lügen. Gott ist treu. Deswegen ist Ehebruch falsch. Gott ist das Leben. Gott ist der Herr über das Leben. Deswegen ist Mord falsch. Also ist noch immer der Maßstab für uns, für das, was richtig und was falsch ist, und wird auch immer so bleiben. Man überlegt mal, könnt ihr euch bessere Regeln vorstellen als die 10 Gebote? Könnte irgendjemand ein besseres moralisches Gesetz aufstellen als das, was Gott aufgestellt hat? Ich glaube nicht. Was denkt ihr, gelten die rituellen Gesetze noch, die Gott Israel gegeben hat? Opfergesetze und so weiter, Heiligtum, Gottesdienst. Ja, genau. Aber diese rituellen Gesetze gelten nicht mehr für uns. Das sind Bilder auf Jesus hin. Und diese Bilder sind erfüllt in Jesus. Jesus ist das Lamm Gottes, das einmal geopfert wurde für alle Mal, um viele Sünde zu tragen, heißt im Hebräer 9. Er hat uns ein für alle Mal gereinigt von unserer Schuld. Hebräer 12 sagt uns, Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist auch das Heiligtum, der Treffpunkt mit Gott. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott hat uns alle mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus, wenn wir es nur annehmen wollen. Aus Hebräerbrief Kapitel 4 lernen wir, dass Jesus unser Sabbat ist. In ihm, in dem, was er am Kreuz für uns getan hat, können wir ruhen von unseren Werken. Als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, da war es vollbracht, da war unsere Errettung völlig vollständig vollbracht und wir können gar nichts mehr hinzufügen. Also diese rituellen Gesetze sind erfüllt, die gelten für uns nicht mehr. Ich denke, es ist offensichtlich, wir bringen keine Lämmer mehr in den Gottesdienst, opfern keine Tiere mehr. Wir machen auch nicht irgendwelche Waschungen, bevor wir in Gottesdienst kommen. Wir praktizieren nicht mehr Beschneidung. Das waren alles Bilder auf Christus hin. Und selbst wenn wir diese Dinge tun würden heute, würde es nichts mehr bringen. Hebräerbrief warnt auch davor, wieder zurückzugehen in diesen alten Bund. Das wäre eigentlich Rebellion gegen Gott, wenn wir wieder zurückgingen zu diesen äußeren Ritualen und uns Annahme von Gott daher erhoffen. Das war der Schatten, Jesus ist das Echte. Was denkt ihr, das Zivilrecht, das Strafrecht für die Nation Israel, gilt das für uns noch heute? Und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, wie sehr es doch gilt. Aber ich würde sagen, nein, es gilt für uns zumindest nicht mehr direkt. Wir können uns nicht eins zu eins umsetzen. Aber ich glaube, wir finden ganz viele gute Prinzipien. Es sind praktische Ausdrucksweisen von der Liebe Gottes, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Praktischer Ausdruck auch von Gottes Gerechtigkeit. Aber in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit, in der damaligen Gesellschaft. Also wir könnten zum Beispiel von diesem Gesetz der Nachlese, was wir im Alten Testament finden, gute Prinzipien ableiten für unser Sozialsystem heute. Aber wir können es nicht eins zu eins übernehmen. Die wenigsten von uns heute besitzen noch Äcker. Die gehören heute alle dem Fabi. Also wir können es nicht eins zu eins übernehmen für heute. Wir sind auch keine Theokratie heute mehr, ganz offensichtlich, wie es Israel damals war. Aber wenn wir sagen, das moralische Gesetz gilt heute noch, was ist die Funktion von diesem Gesetz in unserem Leben? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Wenn wir die 10 Gebote lesen, was ist die Funktion für unser Leben? Na, erstens, es ist unser Maßstab noch immer für das, was richtig und was falsch ist oder gut und böse ist. Daran können wir uns ausrichten, daran können wir unseren Sinn, unser Denken erneuern. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was unser Leben leiden soll. Und zwar in dem Sinn, wenn wir von Christus beherrscht sind, wenn wir von seinen Impulsen beherrscht sind, wenn wir dem Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt, folgen, dann brauchen wir das Gesetz nicht mehr. Der neue Bund ist auf unsere Herzen geschrieben. Das heißt, diese Gebote Gottes, dieses moralische Gesetz Gottes tritt nicht nur mehr von außen an uns heran, vielleicht so wie Verbotsschilder oder Gebotsschilder im Straßenverkehr, sondern es ist auf unserem Herzen. Wir wollen es auch von innen heraus tun. Wir leben nicht mehr so, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und da ist ein Riesenunterschied. Also wenn wir geistgeleitet sind, wenn wir auf Gott in uns hören, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dann brauchen wir diese äußeren Gebote von außen eigentlich nicht mehr. Und wir erleben das manchmal, zum Beispiel Leute, die in wilder Ehe ohne Trauschein zusammenleben und sie sagen, das ist okay so, alle leben so, und dann bekehren sie sich und sie kommen und sagen, hey, wir wollen gern heiraten. Irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Die kennen Gottes Wort noch gar nicht, aber der Heilige Geist in ihrem Herzen gibt ihnen Zeugnis. Und das Gesetz stimmt natürlich damit überein. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Christentum ist vor allem eine Beziehung. Ist keine Religion, keine Gesetzlichkeit, nicht das Befolgen von irgendwelchen Regeln, die von außen an uns herangetragen werden. Es ist eine Liebesbeziehung. Du liebst Jesus. Und weil du Jesus liebst, willst du tun, was ihm gefällt. Und nicht tun, was ihm nicht gefällt. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Wenn du verliebt bist in deinen Partner, in deine Freundin, in deinen Freund und du willst ausgehen mit deiner Freundin, dann nimmst du sie nicht mit an den hässlichsten, finstersten Ort, den du finden kannst. Und dann gehst du auch nicht außen mit ihr total verschwitzt und verdreckt und ungeduscht und in Klamotten, die schmutzig sind und die sie hasst. Und dann rülpst du und fluchst du nicht beim Essen und erzählst nicht die Witze, die die Jungs auf der Arbeit erzählen. Nee, weil du liebst sie, deswegen willst du ihr gefallen. Die Liebesbeziehung, die verändert dich auch. Und ganz besonders, wenn du in einer Liebesbeziehung bist mit einer Person, die heilig ist und rein ist. Das verändert uns. Also wir leben geleitet durch den Heiligen Geist. Wandelt im Geist und dann werdet ihr die Lust des Fleisches oder die Werke des Fleisches nicht erfüllen, heißt im Galaterbrief. Es ist eine Liebesbeziehung, keine gesetzliche Beziehung. Zweiter Punkt, Galater 3, Vers 24 sagt uns, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister oder unser Pädagoge, ist eigentlich das Wort im Griechischen, das Wort, von dem wir das Wort Pädagoge bekommen, auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also das Gesetz ist unser Babysitter sozusagen, der uns zu Christus bringen will. Das ist die Funktion des Gesetzes im Leben derer, die sich noch nicht Jesus anvertraut haben. Das Gesetz, die 10 Gebote, überführen uns von Sünde. Das Gesetz ist ein Spiegel, das uns zeigt, du bist dreckig. Manchmal, wenn unsere Kinder draußen spielen, fällt ihnen das gar nicht auf, dass sie schmutzig werden. Und dann kann ich sie nehmen und sagen, hier, schau mal in den Spiegel. Oh ja, ich bin ja wirklich dreckig. Und das ist, was das Gebot tut in unserem Leben. Wenn wir die 10 Gebote an unser Leben anlegen, dann sehen wir ganz klar, ich bin Sünder. Für einen Paulus war es das letzte Gebot. Der hat gedacht, boah, ich bin
von selbstgerechter Pharisäer, ich stehl nicht, ich lüge nicht, alles dreht sich um Gott und ich bete und ich faste und hat gedacht, wow, bin ich heilig. Aber dann hat er das letzte Gebot gelesen, in dem es heißt, du sollst nicht begehren. Und er schreibt in Römer 7, glaube ich, das hat mich gekillt. Oder Römer 6, bin mir nicht sicher. Er hat erkannt, dass es unsere inneren Einstellungen anspricht. Unsere Gedanken in unserem Herzen und nicht nur unsere äußeren Handlungen. Und das hat Paulus überführt. Er hat gedacht, ich bin so ein selbstgerechter Pharisäer, ich habe noch nie gestohlen. Ja, aber du begehrst. Da ist Habsucht in deinem Herzen. Du bist ein Gesetzesbrecher, du bist ein Sünder. Und das ist, was das Gesetz tut. Es hält uns diesen Spiegel vor. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, es steht geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, wer einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, nur hinterherguckt, mit Lust im Herzen, der hat schon die Ehe gebrochen. Männer. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst nicht morden, aber wenn du jemanden hast in deinem Herzen, dann bist du schon ein Mörder geworden, denn von diesen Gedanken kommt Mord her. Also das Gesetz ist geistlich und wenn wir es so lesen, wenn wir diesen Maßstab anlegen, dann wird uns bewusst, wir sind alle schuldig. Und das schreibt uns der Paulus natürlich im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, wenn wir uns ihm anvertrauen. Also das Gesetz zeigt uns, dass wir schuldig sind, das Gesetz verdammt uns und so treibt es uns zu Christus, sodass wir zu Christus laufen. Hoffentlich erkennen wir sind Sünder, wir brauchen einen Retter. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus und wir laufen zu ihm. Und wenn wir bei Christus sind, dann hat das Gesetz eigentlich seine Mission erfüllt. Seht ihr, das Gesetz kann uns nicht retten, das Halten von Geboten, das kann uns nicht retten. Wir werden gerettet, wir kommen in Beziehung mit Gott durch Glauben an Jesus Christus, nicht durch das Halten von irgendwelchen Geboten. Galater 5, Vers 4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. In Philipper 3, Vers 8 schreibt Paulus, ich halte alles für Verlust. Seine ganze Selbstgerechtigkeit, die er früher hatte als Pharisäer, dieses ich bin ein guter Mensch, deswegen wird Gott mich annehmen, und dieses Denken, ich halte das alles für Verlust. Meine ganze eigene Leistung um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, wörtlich für Dreck, aber sowas schreibt man nicht in die Bibel, für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und von da an gilt Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das Gesetz treibt uns zu Christus und dann hat es seine Aufgabe erfüllt. Das heißt, das Gesetz ist nicht für die geistlich Gesinnten. Die brauchen das nicht. Wenn wir auf den Heiligen Geist hören, wenn wir auf Gott hören in unserem Herzen, dann wissen wir, was richtig, was falsch ist. Dann ist kein Problem. Die Bibel sagt uns, das Gesetz ist für die Ungeistlichen, für die fleischlich Gesinnten, für die Rebellen, für die Gesetzlosen. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige und dann führt er noch eine ganze Liste
fort, was es zum Beispiel sein könnte. Also das Gesetz ist dazu da, um die Gottlosen, um die Unheiligen zu ermahnen und zurechtzuweisen und zu überführen. In Römer 7 schreibt uns der Paulus, das Gesetz ist wie unser alter Ehemann, bevor wir Christus kennengelernt haben. Aber der ist gestorben und jetzt haben wir einen neuen geheiratet Christus, der neue Bund, und jetzt leben wir für ihn und wir sind unter seiner Autorität. Wir leben jetzt Christus-zentriert, nicht länger gesetzeszentriert. Wir leben nicht gesetzlich. Galater 2, Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Christus lebe. Ich habe das Gesetz gelesen, das hat mich gekillt. Ich bin zu Jesus gelaufen, jetzt bin ich dem Gesetz, durchs Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in meinem Leib, in meinem irdischen Leben lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Alles klar? Es ist wichtig, dass wir unsere Beziehung zum Gesetz richtig verstehen, dass wir nicht eine falsche Beziehung zum Gesetz aufbauen als Christen, dass wir es nicht falsch auf unser Leben anwenden. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens. Wir wollen unser Leben nicht um irgendwelche Gebote oder Gesetze aufbauen, wir wollen es um ihn aufbauen. Und wenn wir ihn zum Zentrum unseres Lebens machen, dann werden wir das Gesetz auch halten. Wir wollen unser Leben nicht auf unsere Fähigkeit aufbauen, das Gesetz zu halten, sondern auf Jesu Fähigkeit, das Gesetz gehalten zu haben. Das perfekte Leben, das er für uns gelebt hat, das uns zugerechnet wird. Und darin können wir ruhen von unseren Werken. Deswegen ist der Sabbat in Christus erfüllt auch. Alles klar? Also wir wollen die 10 Gebote vor allem auch dazu gebrauchen, um ihn besser kennenzulernen. Denn sie sind ein Ausdruck von seinem Charakter, von seiner Person. Also lasst uns jetzt über die 10 Gebote reden. Gott hat es einfach gemacht, 10 Gebote. So grundlegende Gebote. Erstmal. Wurden in der Kirchengeschichte unterschiedlich gezählt. Manche nehmen die ersten 2 Gebote zusammen und teilen dafür am Ende Begehren, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Begehren deines nächsten Hab und Gut. Ich persönlich zähle es am liebsten so, wie die frühesten Kirchenväter es gezählt haben, wie es überliefert ist. Und das ist natürlich kein Dogma, es ist eigentlich völlig egal, ob das eine Gebot jetzt das 4. oder das 5. ist. Wichtig ist, dass wir sie kennen. Gehört allein schon zur allgemeinen Bildung, dass wir die 10 Gebote kennen. Zuerst hat Gott 4 Gebote gegeben für die Beziehung mit Gott. Und das erste Gebot finden wir im Vers 3, du sollst keine Götter neben mir haben. Und dann das zweite im Vers 4, du sollst dir kein Götterbild machen. Im Vers 7, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht zu Nichtigen aussprechen, also den Namen des Herrn. Und dann das 4. Gebot im Vers 8, du sollst den Sabbattag heiligen. 4 Gebote in Beziehung zu Gott. Jesus hat es so zusammengefasst, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Das ist das erste Gebot oder die erste Tafel sozusagen. Und dann haben wir als zweites 6 Gebote, die die Beziehung zu unseren Mitmenschen regeln. Vers 12, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das 5. Gebot. Sechste Gebot, du sollst nicht morden, im Vers 13. Siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, im Vers 14. Achte Gebot, du sollst nicht stehlen, Vers 15. Neunte Gebot, du sollst nicht falsch aussagen oder lügen, im Vers 16. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, im Vers 17. Und Jesus hat diese zweite Tafel des Gesetzes, das unsere Beziehung zu den Mitmenschen regelt, so zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für unser Kleinhirn sind sogar 10 Gebote zu viel, deswegen macht Jesus noch einfacher und sagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast und lieb deinen Nächsten wie dich selbst, dann hast du das Gesetz erfüllt. Okay, das ist einfach genug sogar für mich. Das kann ich verstehen. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann werde ich ihn nicht beklauen und ihn nicht verleumden. Dann werde ich meine Finger von seiner Frau lassen. Könnte jemand ein höheres Gebot aufstellen als das? Gott lieben und die Menschen lieben? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, wenn sich alle dran halten? Wäre das nicht gut? Wäre das nicht der Himmel auf Erden? Das Gesetz ist gut. Das Problem ist, wir sind nicht gut. Niemand von uns hat es perfekt gehalten. Und deswegen ist die Welt so kaputt, wie sie ist. Deswegen sind unsere Familien, unsere Beziehungen so gestört, wie sie sind. Deshalb brauchen wir alle Jesus. Nur er hat wirklich so gelebt. Jesus hat so gelebt. Er hat das Gesetz perfekt erfüllt. Und wisst ihr was? Jesus will noch immer so leben. Heute. In uns. Durch uns. Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Seht als nächsten Punkt, dass Gottes Gebote aus seinem Herz, aus seinem liebevollen Herzen entspringen. Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Und seine Gebote sind gut für uns. Gott hat uns seine Gebote nicht gegeben, weil er uns einschränken will, weil er uns irgendwie das Leben eng machen will oder versauen will, den Spaß verderben will. Nee, Gott hat uns die Gebote gegeben, weil er uns beschützen will und weil er uns segnen will, weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Bitte versteht es. Denn unsere natürliche Tendenz ist, dass wir erstmal rebellieren gegen Gebote, oder? Oder Verbote ganz besonders. Du läufst durch den Park und siehst das Schild, den Rasen nicht betreten. Meine natürliche Reaktion ist, wer sagt, dass ich den Rasen nicht betreten darf? Ich zahle mit meinen Steuern für den Rasen. Also natürlich rebellieren wir dagegen. Deswegen sind übrigens die ganzen Schulordnungen völlig kontraproduktiv. Ne? Du fährst auf Schulamtwoche und die Regel wird vorgelesen, bitte nicht die Möbel beschriften und die Kids sagen, ah, Möbel beschriften, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Gute Idee. Paulus sagt es so, das Gesetz stachelt uns an eigentlich, das Böse zu tun. Stachelt unser Fleisch an. Es reizt uns zur Sünde. Aber wenn wir verstehen, dass Gottes Gebote nicht dem Herzen eines Tyrannen entspringen, sondern dem Herzen eines liebevollen Vaters, dann wird es uns leichter fallen, sie zu halten. Ich sage meinen Kindern, lass die Finger von der Steckdose, nicht weil ich sie einschränken will, sondern weil ich sie lieb habe. Und weil das wirklich heil ist für sie, wenn sie den Finger aus der Steckdose lassen. Und ich gebe meinen Kindern bestimmte Gebote, vielleicht bestimmte Aufgaben, die sie tun sollen. Weil ich möchte, dass sie gute Menschen werden, dass sie nicht irgendwie faule, nachlässige Menschen werden. Und wir geben unseren Kindern Gebote und Verbote, weil wir sie lieb haben.
Nicht, weil wir ihnen das Leben versauen wollen als Eltern. Und es ist gut für uns, so zu leben, wie Gott es sagt. Es ist schlicht und einfach gut für uns. Gott ist unser Konstrukteur. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Mein Auto ist zum Beispiel ein Dieselauto und das fährt am besten mit Diesel. Und deswegen hat der Konstrukteur in die Betriebsanleitung geschrieben, bitte nur Diesel tanken. Ich kann Benzin einfüllen oder Wasser oder Schnaps oder sonst was. Aber es wird nicht so wirklich gut, nicht wirklich heil funktionieren, mein Auto. Und so ist es in unserem Leben. Meine Erfahrung ist, wenn ich ganz einfach Gott vertraue, selbst wenn ich es manchmal nicht verstehe, aber ich kenne ihn, ich kenne sein Herz für mich, ich weiß, dass er mich liebt und ich vertraue ihm einfach. Und ich bin stur gehorsam, einfach dem, was er mir sagt. Dann ist es gut, dann ist es heil. Meine Erfahrung ist auch, wenn ich denke, ich weiß es besser und ich so diese stolze Einstellung habe und ich meine dann das halt, was Gott sagt, dann falle ich auf die Nase und ich tue mir weh und ich tue auch anderen weh dabei. In Jesaja 48, Vers 18 steht, das war in den Losungen vorgestern, glaube ich. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Es ist heil, wenn wir auf Gott hören. Und lasst uns das erste Gebot ansehen, heute Morgen. Seht ihr in Vers 1. Erstmal eine kurze Einleitung. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Seht ihr, wer diese Gebote gibt? Erstens, er ist eine Person, ist ein persönlicher Gott. Nicht irgendwie eine Energie, die herumschwebt, was Unpersönliches. Er ist eine Person, die spricht. Und er sagt, ich bin der Herr, großgeschrieben. Ich bin Yahweh, der ich bin. Der Bundesgott. Der Gott, der dir nahe sein will. Dein Gott, wieder ganz persönlich, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ich bin dein Retter, der dich erlöst hat. Seht ihr, nicht irgendwie ein abgehobener, ferner Tyrann, sondern dein Erlöser, der dich leidenschaftlich liebt, spricht hier. Schau auf Jesus am Kreuz. Dieser Gott, der so weit zu gehen gewillt war, um dich zu erlösen, der dich so sehr liebt, der so sehr für dich ist, dieser Gott spricht hier und gibt dir seine Gebote. Also seine Gebote sind ein ganz praktischer Ausdruck von seiner Liebe für dich. Und in Vers 3 das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Warum ist das schlecht? Erstens, weil es gibt keine anderen Götter. Das heißt, wenn du irgendwas anderes wählst, statt dem lebendigen Gott, dann wählst du keinen Gott. Etwas, was weniger ist als Gott. Jesaja 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst keiner außer mir gibt es keinen Gott. Wir Christen sind ganz definitiv Monotheisten. Auch wenn dieser eine Gott komplizierter ist, als wir uns das vorstellen können, nämlich ein, drei, einiger Gott. Aber mich beruhigt es, dass ich ihn nicht völlig verstehen kann, denn wenn du deinen Gott völlig begreifen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt, okay? Aber er ist der einzige Gott, er ist der echte Gott, er ist der ewige Gott, er ist unser Schöpfer. Und er ist Gott ganz unabhängig von dir und von mir. Er ist Gott, ob du dran glaubst oder nicht, ob du ihm folgst oder nicht. Er ist Gott. Und dein Glaube wird nicht Gott verändern, dein Glaube wird dich verändern und dein Schicksal deine Ewigkeit, aber wird nicht Gott verändern. Gott existiert. Gott ist, wer er ist. Er existiert unabhängig von dir. Er ist ewig, er war immer, er wird immer sein, er wird immer dasselbe sein. Er verändert sich nicht. Deshalb kann er auch ein Fels sein in deinem Leben. Alle anderen Götter, unter Anführungszeichen, sind selbstgeschnitzte Götter. Die existieren nur für dich. Nur in deiner Vorstellung, sind keine echten Götter. Also wenn du irgendetwas, was du dir nur einbildest oder irgendwas Geschaffenes, was Irdisches auf die Ebene von Gott hebst und zum Mittelpunkt deines Lebens machst, zur Leidenschaft deines Lebens, das ist, was dein Gott ist, das ist absolute Torheit. Wer ist dein Gott? Frag dich einfach, für wen oder für was lebst du? An wen oder was denkst du am meisten? Wer oder was darf dein Leben dirigieren? Wofür würdest du alles geben? Wen versuchst du zu beeindrucken? Was ist im Wesentlichen dein Gott oder dein Götze? Und es ist entweder der wahre Gott oder das, was du an seine Stelle gesetzt hast. Oder neben ihn auf seine Position gehoben hast. Und das heißt eigentlich, du hast ihn ersetzt in deinem Denken, in deinem Herzen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängern und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld, Wohlstand, bequemes Leben, in Luxus in dem Fall. Also Jesus sagt, dein Herz ist nicht groß genug für zwei Götter. Du wirst immer eine Entscheidung treffen. Einer wird sich immer durchsetzen und die Liebe deines Lebens sein und dein Leben bestimmen. Und das kannst du selbst sein, du kannst dich selbst an Gottes Stelle sein, du selbst, dein Ego, deine Ruhmsucht. Und hey, das ist so lächerlich eigentlich. Wenn du ehrlich bist, wenn du eins sicher weißt, ist, du bist nicht Gott. Ich meine, manche Leute labern so, ja, ich bin Gott. Wirklich, ist ein ziemlich lächerlicher Gott. Kann dein Haus, kann dein Auto, kann Wohlstand sein. Es kann Lustbefriedigung sein, Sex oder Unterhaltung, Hedonismus. Kann eine Karriere sein, ein Ziel, dem du alles andere unterordnest. Es kann dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie sein. Es kann deine Nation sein, Nationalismus, Fußballclub, Partei oder eben der wahre, ewige Gott, unser Schöpfer. Wer ist das Zentrum deines Lebens? Wer bestimmt dein Leben? Unterschied zwischen Gott und diesen Götzen ist, dass er lebendig ist, nur er. Und dass nur er fähig ist zu retten, wie wir es im Vers 1 gelesen haben. Und dein Leben zusammenzuhalten und dir zu vergeben und dich zu erfrischen und dir Leben zu geben. Wer auf diese irdischen Dinge oder Personen baut, der baut auf Sand. Wer auf dem Schöpfer baut, der baut auf Felsen. Und spätestens an dem Punkt, wo du vielleicht sterbenskrank bist und am Sterben bist und allein bist und irgendwie ist jeder allein, selbst wenn viele Leute um dich herum sind, an dem Punkt.
Was kann denn Geld für dich tun? Kannst du es nicht mitnehmen? Kannst dein Leben nicht ewig verlängern, dein irdisches? Und irgendwann kann eine Illusion oder eine Philosophie dir auch keinen Halt mehr geben. Und wenn du von Menschen erwartest, dass sie deinem Leben Stabilität geben und dass dich ein Mensch zufrieden macht und glücklich macht, wenn du einen Menschen zu deinem Gott machst, weißt du, was dann passieren wird? Dann wirst du diesen Menschen zerstören und diese Beziehung zerstören. Denn kein Mensch kann es aushalten, Gott spielen zu müssen in deinem Leben. Niemand kann diese Last tragen, dein Retter zu sein. Also eben Gott. Für ihn ist es kein Problem, weil er ist Gott. Wir sind von ihm geschaffen, für ihn geschaffen. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, in der Form von Gott, und nichts Irdisches, nichts Materielles, kein Zeug, keine irdische Person kann dieses Loch in deinem Herzen füllen und dich wirklich befriedigen als Gott allein. Und das ist unsere Erfahrung, wir kennen das alle. Die größte Freude, den größten Frieden, dein Heil, deine Erfüllung, deine Zufriedenheit wirst du bei ihm finden und in seinem Willen finden. Absolut garantiert, das kann ich dir versprechen. Also, warum sollen wir keine Götter neben ihm haben? Erstens, weil es gibt keine anderen Götter. Also es ist schlicht und einfach blöd. Zweitens, Gott ist ganz objektiv gesprochen die schönste, liebevollste, beste, reinste, ehrlichste, geduldigste, stärkste, gerechteste, wunderbarste, kreativste, wertvollste, begehrenswerteste Person im ganzen Universum. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Schaut euch Jesus an, lest durch die Evangelien und schaut euch Jesus an. Er ist wunderbar. Gott allein ist ungetrübte Schönheit. Er ist der Maßstab für Schönheit, für Herrlichkeit, für Liebe. Und alle irdische Schönheit ist nur ein Fingerzeig auf ihn hin. Der schöne Sonnenuntergang oder die schöne Landschaft oder die schönste irdische Erfahrung, die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen oder der Urlaub im Luxushotel oder das geile Gefühl beim Fallschirmsprung oder was immer das für dich ist. Das ist ein schwaches, kleines Abbild von ihm. Es ist ein Hinweisschild auf ihn hin, auf das Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen diesen Gott gegen irgendetwas Irdisches oder irgendjemanden Irdischen zu tauschen, ist total irrational. Es ist total verrückt. Wir tauschen das Beste gegen irgendwas Geringeres ein. Und das macht keinen Sinn. Das verstehen schon meine Kinder. Ich habe ein schönes neues Auto und ich habe ein altes kaputtes Auto. Welches Auto willst du? Offensichtlich. Kann ein Zweijähriger verstehen. Ich will das Beste, ich will das Schönste. Klar, macht Sinn. Also Gott gegen irgendwas Irdisches zu tauschen, ist total verrückt. Das ist wie wenn du die Miss World oder den Mr. World, der obendrein noch super nett ist, eintauscht gegen irgendeinen hässlichen Tyrannen oder gegen irgendeine hässliche, giftige Domina. Eigentlich noch viel krasser. Es ist, als würdest du Miss World eintauchen gegen irgendein hässliches, stinkendes Warzenschwein. So, bye bye Miss World, hello Miss Piggy. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist verrückt. Du beraubst dich selbst, wenn du das tust. In Jeremia 2 sagt Gott durch den Propheten, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen
um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott gegen irgendeinen Götzen einzutauschen, ist wie frisches, fließendes, klares, kühles, reines Wasser zu tauschen gegen irgendeine abgestandene, schlammige, grüne Brühe, wo die Fliegeneier und die Algen und die Fliegenkacke drin rumschwimmen. Du bist verrückt, wenn du das tust. Keiner, der klar denkt, würde das tun. Und Leute, wenn wir nur geistig klar sehen würden, dann würdest du Gott wählen. Gar keine Frage. Und wie Paulus gesagt hat, alles andere ist ein Haufen Dreck im Vergleich zu Jesus Christus. Letzter Punkt ist, warum sollen wir keine Götter neben ihm haben? Erstens, weil es keine anderen Götter gibt. Zweitens, weil er der absolut Beste und Schönste und Wunderbarste ist. Und drittens, weil es niemanden gibt, der dich mehr liebt als er. Niemand meint es besser mit dir. Niemand hat je mehr für dich getan. Gott haben Worte nicht genügt. Gott hat uns Liebe in Aktion gezeigt. So sehr hat Gott die Welt, das heißt dich und mich, geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Er ist ans Kreuz gegangen für dich, um deine Schuld zu tragen, um dich zu versöhnen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat sich foltern lassen für dich. Er ist nackt am Kreuz gehangen für dich. So sehr liebt dich dein Gott. So sehr ist er dir hingegeben. Hat es sonst irgendjemand für dich getan? Dein Chef? Deine Frau? Dein Mann? Ich glaube, niemand. Gott liebt dich aufopfernd. Gott liebt dich leidenschaftlich. Und wenn Gott dir sagt, hab keine anderen Götter neben mir oder statt mir, dann sagt er das nicht, weil er auf dem Ego-Trip ist, weil er deine Verwunderung oder Bewunderung oder deine Anbetung braucht. Nee, Gott ist Gott, ganz unabhängig von dir. Er ist ja selbstsicher, er ist sich selbst genug. Er braucht dich nicht, aber du brauchst ihn, weil du bist von ihm und für ihn geschaffen. Und deswegen ist er bei weitem der beste Gott für dich. Und das Leben mit ihm ist das weitaus heilste und beste und schönste und erfüllendste für dich. Genauso wie mein Auto für Diesel geschaffen wurde. Diesel ist der weitaus beste Treibstoff für mein Auto. Ja, du kannst Benzin oder Gas oder Wasser oder Wodka da rein leeren, aber es wird es nicht bringen. Nicht so, wie der Diesel es bringt. Und wenn sich jetzt irgendjemand ganz flockig an die Tanke stellt und Benzin in mein Auto einfüllt und vielleicht noch dabei denkt, ich bin so cool, hey, du bist nicht cool, du bist blöd, wenn du das magst. Und wenn du für irgendwas anderes lebst als den wahren, lebendigen Gott, dann bist du auch nicht cool, sondern blöd. Du magst dich vielleicht cool fühlen, aber nur, weil du die Dinge nicht klar siehst. Das ist die Wahrheit. Gott ist der Richtige für dich. Gott ist der Beste, der Heilste für dich. Ganz objektiv gesehen. Und ganz objektiv gesehen, nur er ist es wirklich wert. Also verschwend dein Leben nicht für irgendeinen Ersatzgötzen. Und ich möchte dich einladen, wenn dir bewusst geworden ist heute Morgen, du hast eigentlich bis jetzt für was ganz was anderes gelebt, außer für ihn. Dann ist es Gnade, wenn du das erkennst und wenn du ihn erkannt hast. Dann darfst du ihm das einfach sagen. Sag ihm das. Gott, Vater, ich habe mich verrannt. Ich bin den falschen Dingen nachgelaufen.
und es tut mir leid. Das ist die Ursünde eigentlich. Gott, vergib mir, dass ich nicht dich als Gott verehrt habe. Vergib mir, dass ich dich verachtet habe, dass ich mein Leben auf dem Sand gebaut habe. Danke, dass du den Weg für mich gebahnt hast in Jesus. Ich bringe dir das alles, vergib mir, ich vertraue mich Jesus an. Und ich nehme diesen Weg und ich kehre um und ich laufe zurück zu dir. Sei du mein Herr und mein Gott, sei du das Zentrum meines Lebens. Wenn du ihm das noch nie gesagt hast, sag ihm das heute hier in deinem Herzen. Du wirst es nicht bereuen. Lieber Vater, ewiger, guter Gott, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Danke, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Danke, dass du den Weg gebahnt hast in Jesus Christus. Und so möchte ich um das eine bitten, dass du uns nahe bei dir hältst, dass du uns alle, jeden Einzelnen hier geistig klar sehen lässt und hilf uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hilf uns, dich immer an erster Stelle zu haben, als unsere Nummer eins, als unseren einzigen Gott. Denn nur du bist es wert. Dir, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns und begleite uns mit deiner Gegenwart und mit deinem Frieden diese Woche. Wir wollen uns gerne dir unterordnen und uns dir anvertrauen. Amen. Und wenn du Gott angenommen hast, zum ersten Mal in deinem Leben heute, dann erzähl es jemandem weiter. Und wir beten noch gern für dich, und wenn du keine Bibel hast, geben wir dir auch gerne eine Bibel. Gott ist der absolut Beste für unser Leben.